Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Elisabeth.
Bitte.
Was würdest du einpacken, wenn du 5000 Kilometer mit dem Rad fahren würdest? Theoretisch.
Ich habe heute gelernt, wenn man vorhat, 5 Jahre mit dem Fahrrad zu fahren oder 5000 Kilometer oder whatever, ist das Gleiche, dass man packt, wenn man 2 Wochen unterwegs ist. Also ich würde das packen, was ich packen würde für 2 Wochen, wo ich heute noch nicht genau weiß, was es ist. Aber so wenig wie möglich.
Mhm. Wir haben halt ganz eine spannende Frau kennengelernt,
ja,
die mit ihrem Ehemann in ganz vielen Ländern schon mit dem Rad war, im Sudan,
Mittelamerika,
Südamerika,
Afrika,
ja, Wahnsinn.
Island, Alaska, ja, 65 haben wir irgendwie gelernt, 65 Länder. In 5 Jahren war das Vorhaben. Und sie hat ganz viele Lebenserfahrungen mitgenommen. Sie hat gesagt, von jeder Begegnung kann man etwas lernen, obwohl man ganz viele Menschen trifft, die man sonst im Leben wahrscheinlich nicht treffen würde.
Ihre Offenheit und ihr Strahlen haben total angesteckt. Also wir hätten ja stundenlang weiterreden können, aber leider sind wir ja begrenzt auf diese eine Stunde. Mhm. Aber es war total spannend einzutauchen und ich glaube, uns beiden geht es gleich. Wir haben totale Lust, mit dem Rad einfach loszufahren und die Welt zu entdecken. Kommt mit auf unsere Reise mit Valeska.
Viel Spaß! Wir befinden uns an einem kalten Wintertag in einer Maisonette bei Valeska Schaudi und freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Ich habe schon mehrfach bei dir angefragt und es hat irgendwie einmal zeitlich bei uns wieder nicht passt und so wie halt das Leben spielt und umso mehr freuen wir uns, dass wir hier sein dürfen. Wir starten das Gespräch immer damit, dass wir unseren Frauen sagen, warum wir sie mutig finden. Und so gut kennen wir uns ja nicht, aber ein bisschen schon. Und es gibt 2 Themen, die mir da sofort einfallen. Das eine ist, du bist relativ frisch Gemeinderätin. Und wir sagen ja immer wieder, es braucht mehr Frauen in der Gemeindepolitik, vor allem im ländlichen Raum. Und deswegen 4 Thumbs up von uns. Ganz, ganz toll, super. Finden wir mutig. Und das Zweite finden wir auch beide mutig, weil wir beide leidenschaftliche Fahrradfahrerinnen sind. Und du uns aber bei weitem übertrumpft hast mit, weiß ich nicht, 92.000 Kilometern steht auf der Homepage. Wahrscheinlich sind es mittlerweile schon wieder mehr. Und ich finde es total passend. Auf der Homepage steht auch, du hast 65 Länder bereist und du bist voraussichtlich unsere Folge 65. Na Blödsinn, 66.
66.
Fast. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen bei dir, Valeska. Ja, schön, dass du mit uns sprechen willst.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich auch total, dass es jetzt klappt. Und ja, so kalt finde ich es gar nicht.
Draußen schon. Draußen ist kalt. Aber wir haben auch immer unsere schöne rote Schachtel mit ein paar Eisbrecherfragen. Dann kannst du eine ziehen und gleich die erste beantworten.
Schauen wir mal. Meer oder Berge? Das ist ganz einfach, Berge. Also ich mag beides, aber Berge sind schon klasse.
Wo wart's denn gestern Skifahren?
Ich war nicht mit.
Ach so.
Ich war nicht mit, aber der Rest der Familie war auf der Deichholm dann, ja.
Okay,
genau. Aber es war, ich habe erzählt, es war eiskalt, ja.
Ja, siehst du? Das nächste Ritual, das wir haben, ist, wir fragen die Frauen, dass sie über ihr Leben berichten. Und du darfst starten, wo du starten möchtest. Und wir freuen uns drauf, irgendwann im Laufe der Geschichte hier zu landen, heute in dieser Wohnung. Also, Valeska, woher kommst du?
Also, eigentlich komme ich aus der Oststeiermark. Ich bin in Fähring aufgewachsen und dann meine Schulstationen in Fürstenfeld und Feldbach. Bin da musischen Zweig dann in Borg gegangen, habe viel Saxophon und Querflöte gespielt. Werde ich irgendwann auch mal wieder.
Wie kamst du denn zu Instrumenten? Hat dir das immer schon interessiert?
Ja, Querflöte war eh klar.
Ja.
Ja, und mein Vater hat Saxophon gespielt und dadurch bin ich dann, hat mir irgendwie getaugt.
Blasmusikkapelle?
Ein bisschen. Sie haben mich dann immer für die Wunschkonzerte geholt. Ja, da habe ich dann ein bisschen mitgespielt bei den Konzerten und dann so Friedhof gehen und das war nicht so meins. Es ist auch mit dem Saxophon nicht so lustig. Also ich habe mir dann da die Rosinen rausgepickt, also diese Wunschkonzerte ein bisschen, ja. Aber ja. Dann habe ich in Graz Umweltsystemwissenschaften, Schwerpunkt Geografie studiert.
Wie kommt man auf diesen Bereich? Hat dich das immer schon interessiert?
Ja, ich hab auch in Geografie maturiert. Mir hat das irgendwie taugt. So war ich an verschiedenen Ländern und Kulturen interessiert, vielleicht deshalb. Das war nach einem Studium Irregulare, also es war erst so im Entstehen und mir hat halt gut gefallen, dieses Fächerübergreifende, dass man sich halt Dinge aussuchen konnte auf verschiedenen Fakultäten und das habe ich damals auch gemacht. Ich glaube, mittlerweile ist der Lehrplan ein bisschen straffer, aber ich war halt dann auf der Geologie, auf der Biologie, auf der Technik, in der Infeldgasse, man hat sich halt so Dinge zusammengesucht und habe mich dann aber auf Hydrologie spezialisiert, auf Abfluss und habe dann beim Joanneum Research mein Diplomarbeit geschrieben.
Darf ich nochmal zurück? Umweltsystemwissenschaften, wir waren in einer Zeit, wo das Internet noch nicht so im Stand war wie heute. Da hat es so diese fetten Bücher gegeben, wo Studien beschrieben wurden. Was lernt man, wenn man Umweltsystemwissenschaften studiert? Also was stellt man sich da am Anfang vor und was ist es tatsächlich?
Naja, wie gesagt, es war noch in den Anfängen, also das war noch ein Studium Irregulare.
Aber du musst ja trotzdem ein Bild davon gehabt haben, was du studierst.
Ja, mein Bild war eben, glaube ich, so Geografie, Lebensräume, Ökosysteme, diese Dinge besser zu verstehen, genau, sich da, Klima, solche Dinge, ja, aber das... Ja, ich wollte irgendwas Breites, wo viel drinnen ist. Gell? Also ich habe viele Fächer gern gehabt, auch in der Schule. Und dann dachte ich, brauche irgendwas, was breit aufgestellt ist und so auch verschiedene Fächer.
Wo hast du dich informiert? Hat es da irgendwie so eine Information gegeben? Oder?
Boah, das ist lang her. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich das wirklich gehört habe. Ob es mir wer erzählt hat. Ich bild mir, es hat mir wer erzählt. Aber ich habe niemanden gekannt, der das gemacht hat. Ist eine Zeit her.
Das ist nur Interesse, weil wenn es noch kein Internet gegeben hat, hat es Berufs- und Bildungs-, also ich kann mich noch erinnern, in der Hauptschule hat es bei uns so Berufs- und Bildungstage, Berufsorientierungstage gegeben, wo man so Fragebogen hat ausfüllen müssen, welchen Bereich geht man hin, was macht man nach der Schule und so, also was interessiert dann?
Ich glaube, dass es auf der Uni einen Infotag gegeben hat und dann, so wie du sagst, es hat so Schwarten gegeben mit Beschreibungen von Studien. Ja, und das, aber was dort genau drin stand, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es hat mir irgendwie angesprochen.
Alles gut, wir haben dich unterbrochen. FH Joanneum Research war irgendwie, wo ich unterbrochen habe.
Dann habe ich also das genutzt, dass man während dem Studium auch ins Ausland kann. Also ich habe dann ein Auslandssemester in Australien gemacht, in Armidale, im Farmers Country, Sheep Country. Das war recht toll. Und dann bin ich noch einmal ins Ausland gegangen, aber ein halbes Jahr in Island noch, in Reykjavik. Das war so während dem Studium mal, finde ich auch ganz gut, wenn man das nutzt. Und woanders studiert auch, das fand ich auch ganz interessant, weil auch wie gelehrt wurde und so, das auch völlig anders war als in Graz. Gell? Mhm. Also,
Sprichst du Isländisch?
Nein. Dafür war das halbe Jahr dann zu kurz. Ich bin auch gar nicht so eine Pferdeliebhaberin, da habe ich eher Respekt, aber ich war viel in der Natur unterwegs, also ich war dort auf vielen Bergeln und
das muss ja Wahnsinn sein, die Landschaft, also die Bilder, die man sieht, die sind ja sehr fesselnd.
Ja, nein, es ist wirklich, wirklich, wirklich schön und einfach auch so anders, gell, und so frisch irgendwie die Landschaft durch die Erdgeschichte halt. Und wir haben auch jetzt immer wieder überlegt, ob wir mit den Kindern nicht mal hinfahren, aber ich bin immer so am Zögern, weil sich der Tourismus halt so entwickelt hat, weil das nicht mehr so ist. Ich war da vor Ostern und dann auch im Sommer noch unterwegs und das war leer, gell? Das war damals ziemlich teuer und da war nichts los. Also man hat das alles für sich gehabt und das war halt das ist jetzt anders, wenn man das mit so vielen Leuten teilt, gell? Oder das ist ein anderes Erlebnis, deswegen weiß ich noch nicht. Also ich glaube, wenn, dann müssen wir es so richtig zu Off-Season machen, wenn keiner tut, ist vielleicht im Finstern. Das hat dann auch einen gewissen Charme.
Und gibt es einen Grund für Australien und Island, also einen fachlich geprägten, warum diese beiden Länder?
Ich bin damals mit 18 nicht Matura-Reise mitgefahren, sondern ich habe ganz weitschichtig Verwandte in Australien. Mhm. Und da bin ich dann statt Matura-Reise bin ich zu denen nach Brisbane geflogen oder halt dann habe dort Urlaub verbracht. Und das hat mich irgendwie fasziniert und dann bin ich wieder eben zurück dann im Studium oder halt zurück. Aber halt habe mir gedacht, da möchte ich mehr Zeit einmal verbringen und das Land wirklich oder den Kontinent besser kennenlernen, genau. Ja, wo waren wir jetzt? Jetzt haben wir nicht mehr beim Studium.
Ja. Neum dann, hast du was gesagt ich, und Ausland.
Als ich fertig war, habe ich dann ein bisschen so Werkverträge gemacht dort und da beim Land Steiermark, in dieser hydrologischen Abteilung und auch beim Joanneum Research. Und dann auch beim Raumplaner oder bei verschiedenen Raumplanern in der Regionalentwicklung eigentlich. Aber nach einem Jahr, also habe ich so verschiedene Verträge gemacht und dann haben der Philipp und ich gesagt, wir würden gern ein bisschen reisen und haben uns dann für 5 Monate, also angestellt war ja damals noch nirgends, haben uns dann vorgenommen, wir reisen jetzt nach Kanada und Alaska, das war so unsere erste gemeinsame, also mit meinem jetzigen Mann, mit dem Philipp, die erste gemeinsame Reise und meine erste große Radreise. Davor bin ich eigentlich noch nie mit Gepäck Radl gefahren und dann sind wir, ich glaube, das waren 5000 Kilometer, da hat der Philipp das, der hat ein aufblasbares Grabnerboot am Radlanhänger gehabt. Und genau. Und dann haben wir halt so gewechselt. Dann sind wir ein bisschen Radl gefahren und dann haben wir die Radl zerlegt und auf dieses Boot und sind ein Stück am Fluss gefahren. Gell? Mhm. Und die längste Flussfahrt war dann am Yukon 4 Wochen. Da waren wir dann wirklich sehr einsam unterwegs. Und das war echt mutig. Das würde ich jetzt vielleicht nicht mehr so machen. Aber ja, wenn man jung ist, ist man, glaube ich, noch mutiger.
Wie plant man so eine lange Radreise? Oder was nimmt man da alles mit?
Welche Backliste? Man schaut mal auf Karten. Das war damals eben noch so, das war mit echten Karten. mein Mann ist vorher schon, der hat schon längere Radtouren gemacht.
Ist das eine bekannte Radtour? Oder habt ihr euch das selber
Wir haben uns das rausgesucht, ich meine, für ein bisschen was war vielleicht das Geografiestudium auch, dass man Straßen und Geländeformen, Landschaften einschätzen kann, aber man muss einfach ein bisschen was zusammenpacken und losfahren. Ja. Mhm. Und ob man jetzt einpackt für 2 Wochen Radfahren oder für länger, ist wurscht, du kannst eh nicht mehr mitnehmen. Also du packst ein, wie für eine Woche Radfahren, ein bisschen muss man halt schauen, wenn man 5 Monate bleibt, vom Wetter her, wie es so wird, aber man kann ja unterwegs auch sich einen Pulli kaufen, einen Vlies kaufen, das haben wir damals auch gemacht, kann man erinnern. Also so viel planen kann man da nicht. Ja.
Also ihr habt die Räder gehabt, Rucksack,
Boot gehabt, das Boot. Packtaschen, auch keine Rucksäcke, also genau, 4 Packtaschen jeder. Und ja, auf jeden Fall nach der Reise haben wir gesagt, das war zu kurz. Und wir möchten das gerne länger machen. Wir haben da auch Leute getroffen, die sind 2 Jahre mit dem Radl unterwegs gewesen, so ein bisschen auf Weltreise. Und die haben mich vor allem auch inspiriert. Also der Philipp hat schon so Leute getroffen gehabt auf seiner anderen Reise. Da bin ich auf jeden Fall inspiriert worden, das einmal noch ins Auge zu fassen, sowas länger zu machen.
Wie alt warst du damals?
Da muss ich jetzt überlegen. 24. Ja.
Okay. Und diese Lust zu reisen ist offensichtlich, also wenn du studiert hast in Australien und in Island, also dieses Länder anschauen, ist irgendwie eh schon in dir drinnen gewesen, intrinsisch.
Irgendwie war das schon Tage, so eine gewisse Neugier. Oder auf andere Leute, wie andere Leute leben, ist ja total spannend zu schauen und zu beobachten. Gell? Irgendwie, oder da kann man sehen, was wie würde man es machen, was kann man übernehmen, was kann man sich abschauen oder ganz viel sieht man auch so, würde ich es nicht machen. Gell? Mhm. Also beides finde ich spannend. Gell? Ja, und dann sind wir aber, ich habe dann mich beworben für ein mein Stipendium eigentlich in Spitzbergen an der Uni. Der Philipp hat seine Diplomarbeit in Spitzbergen gemacht oder die Feldarbeit dafür, der hat Permafrost Forschung gemacht.
Hat das Gleiche und studiert? Oder?
Der hat Diplom-Geografie studiert, okay. Genau. Mhm. Okay. Also ähnlich, ja. Und genau, wir haben dann gesagt, ja, wir würden da gern auch mal länger raufgehen, um diese Dunkelheit zu erleben oder so ein Jahr halt in einem Polargebiet. Und ich habe dann dieses Stipendium bekommen von Norwegen und dann sind wir nach dieser Kanada-Alaska-Reise sind wir eben nach Spitzbergen gegangen für ein Jahr und ich habe dann noch Zusatzkurse gemacht an der Uni. Also dort gibt es eine Uni und man kann in arktischen Bereichen Kurse besuchen, genau. Also alles mit Arktis-Bezug und ich habe da eben, was weiß ich, Environmental Management, Arctic Biology, ein bisschen Gletscherkunde und so Dinge gemacht. Und ja, das Spannende war aber auch natürlich dort oben zu leben. Das war eine recht internationale Gemeinschaft, also für Norweger halt, weil es von Norwegen verwaltet wird. Und damals war auch noch Steinkohlebergbau. Also irgendwie ein interessantes Dorf. Also in Longyearbyen waren wir da, das ist ja der einzige Ort, in dem Leute leben. Also es gibt dann noch einen Forschungsort weiter nördlich, aber wir waren in Longyearbyen. Und ja, das war natürlich auch eine ganz eigene Erfahrung. Ja.
Wie ist das in
ist
der
es
Dunkelheit?
Wie eine Kolonie oder wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da das Zusammenleben dann?
Ja, also auf der Uni waren da, wir waren halt in das Unileben eingebunden. Mhm. Gell? Und da ist, ja, ich meine, dadurch, dass es so finster ist, spielt sich sehr viel drinnen ab. Gell? Mhm. Man ist sehr viel drinnen. Es gibt da Halmbad, Kletterhalle. Also man kann sich da ganz gut beschäftigen. Hinten gehen die Gletscher weg vom Ort. Also wir sind sehr viel Skitouren gegangen. Das war so ein bisschen getrennt, Uni-Leute und Bergbauleute, muss man schon sagen. Okay. Und ja, fortgehen war zu teuer. Wir sind jetzt nicht in die Pubs gegangen und die Norweger haben auch andere, oder die Skandinavier haben auch andere Trinkkultur. Gell?
Hat das was mit eurem Körper gemacht, wenn es immer dunkel ist?
Ja, also zuerst habe ich das so ein bisschen ignoriert und dann habe ich so gehört von Tageslichtlampen und dann gedacht, ah, pa. Wozu und so, ja. Aber ich habe das dann schon gemerkt, also im zweiten Winter dann, also dann war ich fertig auch mit meiner, mit den Lehrgängen oder mit den Kursen auf der Uni und dann habe ich versucht, dort ein bisschen Arbeit zu finden. Und war so ein bisschen auf der Suche und wenn man eben nicht einen ganz strengen Rhythmus hat irgendwie, also ich habe gemerkt, ich bin schon müder und so ein bisschen depressiv, würde ich nicht sagen, aber nicht unbedingt jetzt super fröhlich. Ja? Mhm. Also man braucht schon die Sonne. Also wenn ich wieder für länger raufgehen würde, würde ich auf jeden Fall an diese Tageslichtlampen glauben und auch diese installieren. Ja, und also dort habe ich dann begonnen, ein bisschen im Tourismus zu arbeiten. Mhm. Also ich hatte damals ja beim UNEM Research auch ein DIS zu machen oder so. Und damals war es aber so, dass ich mir gedacht habe, na, eigentlich möchte, also ich bin gern draußen, ich stehe gern im Feld, ich stehe gern im Wasser mit meinen Gummistiefeln und tu gern messen und ich mag jetzt nicht am Computer diese Dinge nur verarbeiten, weil das machen dann die anderen Studierenden, gell, wenn man mal fertig ist. Mhm. Also ich möchte gern irgendwie mehr draußen sein und mit naturverbunden was machen. Und das war dann eigentlich in Spitzbergen möglich, dass ich meine Grundlage vom Studium her, dass man den Leuten die Landschaft erklärt, die, was weiß ich, eben Gletscher, verschiedene Formen, Pflanzen, Tiere habe ich mir dann auch angeeignet oder dazugelernt, dass man das den Leuten erklärt. Also den Leuten, damit meine ich den Touristen, die halt nach Spitzbergen kommen.
Sind viele Touristen?
Ja, schon, genau. Und da habe ich dann eben angefangen, zuerst mit Tagestouren im Isfjorden, also in dem Fjord vor Longyearbyen. Tagestouren zu führen, habe dann auch gelernt, Zodiac zu fahren und genau, oder Wandertouren zu führen. Philipp hat viel mit Schneemobilen gearbeitet, also war Schneemobilguide, das habe ich nur aushilfsweise gemacht. Ich habe alles Mögliche gemacht, ich habe total im Café gearbeitet, versucht ein bisschen die Sprache zu lernen, ein bisschen Norwegisch zu lernen, aber es war gar nicht so leicht, weil eben einfach wirklich jeder Englisch redet. Gell? Also, und ich dann so viel gearbeitet habe, auch dass ich, und Kurse für Fortgeschrittene hat es dann nicht gegeben und wir haben uns dann eigentlich ein bisschen auch ins Arbeiten reingesteigert und so mehrere Jobs. Dann habe ich am Abend noch, was weiß ich, in der Disco die Glasel weggekramt, habe manchmal drei verschiedene Jobs gleichzeitig gemacht, weil wir, unser Ziel war, noch länger mit dem Rad unterwegs zu sein. Ja. Und wir haben eben auch so geplant mit einer Weltkarte und haben halt geschaut, naja, Nordkap bis zum Südzipfel in Afrika wird ein Jahr dauern und Australien ist ungefähr ein Jahr. Da haben wir halt so überlegt, haben wir gesagt, so 5 Jahre wären schon gut zu haben und dafür haben wir gearbeitet.
Wow.
Genau, und da haben wir halt viel gearbeitet und gespart und die Jobs waren gut bezahlt, wurscht, was man gemacht hat. Und wir haben da sparsam gelebt und dann ist schon ein bisschen was zusammengekommen und irgendwann haben wir dann gesagt, so jetzt gehen wir es an.
Okay.
Also wir haben dann für eine holländische Firma eben im Sommer immer auf Expeditionsreisen gearbeitet, also rund um Spitzbergen und dann auch Ostgrönland. Genau, und da wollten wir dann auch noch die Saison fertig arbeiten und so kam es dann, dass wir im Oktober dann eben am Nordkap losgefahren sind.
Wie viel Leid hat's da?
Ja, es hat schon leicht geschneit gehabt. Aber eben, ja, man muss nur dran glauben, dass man die Dinge schafft. Gell?
Okay. Also,
wir haben dann zwar immer wieder gemerkt, wie wir nach Süden gefahren sind, okay, die Leute haben dann immer gesagt, ja, der erste Schnee. Und wir haben gesagt, okay, das ist schon unser 5., 6., 1. Schnee. Super. Also ein bisschen haben wir dann schon Sorge gehabt, dass es uns einschneien wird irgendwann. Aber wir haben das geschafft. Durchs Baltikum und dann durch Europa. Und dann sind wir wirklich Richtung Afrika gefahren. Genau, also die Jahreszeiten waren am Anfang nicht so gut gewählt, weil wir sind dann in der Sahara wirklich in diese Sandsturmzeit gekommen. Auch das hat uns bereichert.
Aber wo stärker gemacht. Habt ihr geschlafen? Also ihr habt dann schon irgendwie immer wieder in Unterkünften geschlafen?
Ja, unterschiedlich. Also wir haben da, wo die Länder halbwegs sicher waren und so, haben wir gezeltet, ja. Also wir haben ganz viel im Zelt geschlafen.
Auch bei, es hat erster Schnee und so.
Ja, das ging dann nicht immer, ja. Also das ging nicht immer, da haben wir uns manchmal Unterkünfte genommen. Beziehungsweise haben wir von jemandem gehört, dass es Warm Showers gibt. Also sonst kann man sich so ähnlich vorstellen wie Couchsurfing. Ja, Couchsurfing ist für alle und Warm Showers ist ein bisschen so für diese Fahrradfreaks, nicht nur Freaks, nein. Okay. Leute, die fahrradaffin sind, das ist eine Fahrradgemeinschaft. Ich finde den Namen, ja, der ist halt so gewählt. Vielleicht ein bisschen unglücklich, weil man erkennt nicht gleich, dass es eine Fahrradgemeinschaft ist. Genau, aber es funktioniert so wie Couchsurfing, dass man sich Leute sucht, die man anschreibt und man dann übernachten kann. Aber in Skandinavien, da hatten wir noch Bekannte aus unserer Spitzbergenzeit und da haben wir in Finnland eine Freundin gehabt und die hat uns dann ihre Eltern vermittelt und das war ein Pfarrer und der hat uns dann immer so die Pfarrhäuser 100 Kilometer weiter südlich genannt oder uns das arrangiert. Genau. Also,
ich wurde gerade von wie lang ist eine Tagesetappe gewesen? War das immer
unterschiedlich? Ja, je nach Gelände um die 100 Kilometer. Gell? Also, oder je nach Straßenverhältnissen. Manchmal, also in Afrika haben wir so Straßen gehabt, ja, da war man zu Fuß langsam. Also wenn du immer wieder auf und ab springen musst und also da ist dann gar nichts weitergegangen. Gell? Also da hättest du auch zu Fuß gehen können.
Wie war es jetzt so? War es im Plan oder habt ihr das ungefähr eingehalten, was ihr euch überlegt habt, von den Strecken und von den Etappen?
Ja, also wir sind ja einfach mal drauf losgefahren und haben ja nicht jetzt einen Zeitdruck gehabt oder so. Wir haben jetzt nicht, also ja, wir haben mal geschaut, wie geht das und haben nicht gesagt, in den 5 Jahren müssen wir das gemacht haben, weil das hat sich ja auch die Route dann entwickelt. Was sich dann ergeben hat, war, dass die Firma, für die wir im Sommer gearbeitet haben, also Oceanwide Expeditions, wo wir da eben diese Sommerreisen geleitet haben auf diesen Expeditionsschiffen, die dann gesagt haben, als wir mitten in Äthiopien waren, ja, kommt sie heuer wieder? Und dann haben wir gesagt, naja, wir sind eigentlich in Afrika, also das lohnt sich jetzt nicht so ganz für uns da rauffliegen. Und die haben aber gesagt, ja, das ist ihnen ja egal, von woher wir fliegen, weil die fliegen ja ihre Leute sowieso von überall ein, gell? Also von den Philippinen oder aus Neuseeland oder so, die Guides. Und auch das Schiffspersonal, die Crew, die kommen eh von überall her. Und haben sie gesagt, ja, wenn ihr in Afrika seid, ist uns das auch wurscht. Dann fliegt es halt aus Addis Abeba nach Spitzbergen und wieder zurück. Und das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben dann 2 Monate die Radl dort lassen, sind arbeiten geflogen und haben dann die Reise fortgesetzt. Aber das hat sich so ergeben, das haben wir auch nicht geplant. Ja. Und das haben wir dann eigentlich fast jedes Jahr gemacht, genau. Dass wir die Räder wo lassen haben und dann für den Sommer wohin geflogen sind. Ist jetzt aus umwelttechnischer Sicht heutzutage, würde man auch denken, naja, nicht so ganz vertretbar, ja, du fährst das ganze Jahr Radl, dann machst du so einen weiten Flug, macht man das eigentlich alles wieder kaputt. Aber so habe ich damals auch nicht gedacht, gell? Also das so, ja, war halt damals so unsere Geldquelle schwierig. Auch und dann haben wir das halt so umgesetzt,
was dass das möglich war. Die Umstellung, ja. Weil wenn du nicht so lange Radl fährst und dann sagst, okay, so, jetzt geht der Flug, jetzt muss ich dann wieder 2 Monate arbeiten und dann wieder einsteigen ins Radl fahren.
Na, das ging eigentlich gut, also ja. Das haben wir eigentlich gut, ja, eigentlich war das ganz toll, weil das Schiffsleben und das ist ja nicht Schiff, es ist ja ziemlich viel draußen. Das ist jetzt keine Kreuzfahrt, sondern das ist ziemlich aktive Reisen. Wir haben uns dann immer gefreut auf das andere auch. Das war vielleicht eine gute Abwechslung. Ja. Das hat irgendwie gut zusammenpasst. Ja, na. Es war immer so kurze Pause, zwar also eigentlich Pause, eine intensive Arbeitspause, aber das ging irgendwie gut Hand in Hand. Ja. Nur, ich weiß nicht, ob ich noch damals, ein bisschen habe ich Angst gehabt, von Addis Abeba, von dem Flughafen wegzufliegen.
Und wo habt ihr die Räder zwischengelagert? Habt ihr da ein gutes Lager gefunden?
Da haben wir Familie kennengelernt, okay. Genau. Mhm. Also, genau. Die haben im deutschen Entwicklungsdienst gearbeitet und die haben wir, also es ergeben sich ja dann auf so einer Reise verschiedene Dinge. Da sind uns im Sudan sind uns Radlfahrer entgegengekommen. Ja. Und die haben uns eine Adresse dann ja, sicher. Ja. Also in Afrika waren nicht viele unterwegs. Ja. Und das kann man einer Hand anzählen, die Leute, die wir getroffen haben. Also da waren sowieso nicht viele Reisende unterwegs in manchen Ländern. Ja. Natürlich bleibt man da stehen, da haben wir zusammen gecampt dann. Genau. Das habe ich noch nicht fertig beantwortet, das Übernachten. Genau, und die haben uns aber die Adresse dann gesagt in Addis Abeba und gesagt, Leute, es tut an, die freuen sich über Besuch. Und so hat sich das dann ergeben, ja. Ja, das Übernachten, da würde ich eigentlich noch fertig erzählen. Vieles hat sich dann eben auch ergeben oder so, dass wir Leute kennengelernt haben. Wir haben zum Beispiel in Athen jemanden kennengelernt, der hat uns dann in Syrien beherbergt. Der hat in Athen Urlaub gemacht und den haben wir da auf der Akropolis kennengelernt irgendwie. Und dann hat er gesagt, wenn ihr durch Syrien radelt, kommt es bei mir vorbei. Dem haben wir dann noch Ersatzteile mitgegeben, Ketten und schweres Zeug. Und dann sind wir halt 2 Monate später oder so bei dem aufgekreuzt und haben dort vier Tage oder so bei der Familie in Aleppo übernachtet. Also wir haben schon auch so dann die Gelegenheiten ergriffen, die sich so ergeben haben. Das ist halt das Schöne. Ja.
Man lernt irgendwie so eben mehr mit dem, also das wahrzunehmen, was da ist, im Moment zu sein und nicht irgendwo im Hirn in 3 Monaten, sondern...
Genau, ja, total, ja. Und in anderen Ländern, das würde ich nur sagen, also zum Beispiel in Indien oder so, würde ich nicht zelten, gell? Einfach... ja, weiß ich nicht. Vom Gefühl her, gell? Also ein gewisses Bauchgefühl, ein gewisses... man hat dann schon so ein Gespür, oder auch in Zentralamerika, Nicaragua oder so, wenn du dann merkst, es ist ob 6 niemand mehr auf der Straße und so, und auch wie die Leute so mit bewaffnet unterwegs sind, einfach so in ihrem Alltag, da ist man dann froh, wenn man auch dann in 4 Wänden ist, irgendwo am Abend. Gell? Also da haben wir dann schon sehr genau geplant, dass wir gesagt haben, okay, es ist zwar erst 3, aber wenn wir jetzt noch in den nächsten Ort fahren, da war es schon 6 oder 6:30, dann bleiben wir doch lieber da. Gell? Mhm. Also so ganz blauäugig sind wir nicht dahin gefahren, sondern haben schon also uns diese Sachen gut überlegt, muss man auch dann. Oder mit Wasser in Afrika, muss schon wirklich genau schauen und planen. Oder in Australien auch mit Wasser. Ich meine, sicher kannst du sagen, ich stoppe mir irgendein Auto, Aber das war auch nicht. Wir wollten schon uns selbst versorgen. Gell? Ja. Und auf gewissen Strecken war ja wenig los oder wenig Verkehr. Ja.
Na, du sprichst von Versorgen. Wie habt ihr euch denn versorgt? Also immer, wo halt ein Geschäft war oder habt ihr irgendwie, was weiß ich, wegen der Pulver mitgehabt? Ich weiß es ja nicht, wie. Was man dann so alles mitführt.
Naja, man kann ja nicht viel mitnehmen. Man, ja. Also mit dem Rad.
Sehr frisch alles wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber für gewisse Strecken. Da weiß man, da ist dann auch kein Geschäft. Gell? Also in Kenia zum Beispiel im Norden, wenn du weißt, das sind halt 5 Kilometer irgendeine Schotterpisten und da ist nichts, dann haben wir halt mehr viel Trockenfutter mitgehabt, also von Haferflocken, Milchpulver gibt es fast überall auf der Welt. Mhm. Das brauchst du dann nur mit Wasser anrühren, aufkochen, Rosinen. Rosinen ist schon Benzin.
Benzin?
Ja, das kriegst du da überall. Mhm. Mhm, genau. Nein, nicht Gas, also Benzin. Mhm. Ja, und sonst eben viel, ja, schon frisch, also eben je nach Land und Angebot, einfach auf der Straße, bei Straßenstandeln auch und so. Und wir ernähren uns beide vegetarisch, das hat uns vielleicht auch die eine oder andere Krankheit erspart. nein, wir sind dann auch in Indien krank geworden, ja, also mit Magen-Darm-Geschichten. Ach so, ja. Aber ja. Also überall, wo Leute wohnen, gibt es auch was zum Essen. Ja? Also, aber wir haben sehr viel selber gekocht. Ja? Aber natürlich in manchen Ländern, wo es sehr günstig war oder so, haben wir uns einfach auf der Straße versorgt bei irgendwelchen Standeln oder so. Ja? Dadurch lernt man halt auch viel kennen an Köstlichkeiten.
Hast du so Bargeld mitgehabt oder wie hast du das mit Zahlen getan? Also habt ihr dann immer wieder Geld irgendwie abheben müssen?
So, ja, wir haben zwei verschiedene Kreditkarten gehabt, Bargeld. Ja. Aber es ist uns nie was gestohlen worden, es ist nie irgendwas passiert. Ich meine, wir haben sehr aufgepasst. Das merke ich jetzt manchmal, dass ich da irgendwie einen gewissen Tick habe.
Schaust du das alles zusammen?
Ja, wir haben irgendwie. Wir haben dann, also man tut auch die Sachen nicht ausstreuen, aber wenn wir wo waren, wir haben das nicht überall ausgebreitet, sondern eben geschaut, dass wir unsere Sachen beieinander haben. Ja? Das war irgendwie so eine Angewohnheit. Das ist aber auch gut aufgegangen. Oder dass man den Leuten auch nicht zu sehr die Gelegenheit gibt. Für viele ist jetzt ein Fahrrad mit Taschen und so vielleicht doch interessant. Mhm. Gell? Und dass man halt das so verstaut oder wegpackt, dass es nicht interessant ist. Aber wahrscheinlich haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass wirklich nie irgendwas passiert ist. Aber wir haben auch ganz viel in den ärmsten Dörfern. Ich meine, dann ist immer die Frage, so irgendwo in Südamerika oder Afrika oder ist wurscht, bei uns, nimmt man das Zeug mit am Körper oder lässt man es in einer Unterkunft? Gell? Mhm. Also wo ist es ja, interessant? Ja. Und wir haben dann ganz viel das eigentlich wo in einer Unterkunft gelassen, irgendwo in den Taschen oder tief unten. Es ist nie was durchwühlt worden, es ist nie was zerlegt worden und es ist uns nie was gestohlen worden. Gell? Also grundsätzlich glaube ich, dass die Riesenmenge an Menschen total gut ist und freundlich ist. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht auf unserer Reise. Also das ist eine wertvolle Erkenntnis gewesen, dass überall, auch in Ländern, wo man halt, weiß ich nicht, wenn man halt nach vielen Nachrichten schaut und liest, was ich sehr wenig tue, so Vorurteile hat über das Land, wie es halt in den Medien rüberkommt, sagen wir es mal. Und wenn man dann dorthin fährt und wirklich auf der Straße mit den Leuten redet, und das muss man, wenn man Radl fährt, ja, man muss immer was fragen. Es hat kein Internet gegeben. Das war ja das Schöne. Wir sind wirklich mit Karten gefahren und haben uns durchgefragt. Aber das ist ja das Schöne, weil du musst dich mit den Leuten austauschen. Also einerseits will man das, aber du musst auch, wenn es jetzt völlig fertig wird und verschwitzt, musst auch. Ja? Und das, da kommen dann ganz tolle Dinge zustande. Auch ohne Sprache haben uns Leute, also ohne gemeinsame Sprache, haben uns Leute dann einfach ihren Hof geöffnet und wir haben dann, was weiß ich, im Sudan irgendwo auf so Pritschenbetten unterm Sternenhimmel übernachtet. Und dann konnten mit den Leuten kein Wort reden. Ja? Mhm. Also mit Zeichensprache, ja. Aber
schön. Wie war das technisch? Wie viel Plattereifen habt ihr gehabt? Wie habt ihr so getan mit dem Servicieren von den Rädern?
Da haben wir ein ganzes Kapitel in unserem Buch und haben mir vorher schon gedacht, die Zahlen sind irgendwie nicht mehr parat bei mir. Schon Zeit leer ist. Ich kann es jetzt nicht sagen. Es waren nicht so viele Batschen.
Wir werden es nachher
ja, ganz, ja.
Aber ich habe ein Buch drüber geschrieben, oder? Über diese 5 Jahre.
Ja, genau. Ja, also, wie soll ich sagen, der Philipp ist ein Fahrradmechaniker, kann man sagen. Also, der kann alles reparieren. Und wir haben einige Ersatzteile mitgehabt. Also, da könnt ihr euch mehr die Details. Ich bin jetzt so die. Das war so ein bisschen sein Bereich. Ich wollte gerne alles selber machen können bei meinem Fahrrad. Diese Motivation habe ich schon gehabt. Und dann war es natürlich so, dass er das alles schneller konnte. Und oft passieren die Dinge ja mitten auf der Straße irgendwo. Und dann ist natürlich, oder es macht dann auch derjenige, der es schneller kann. Es ist oft nicht die Situation, dass man sagt, so, jetzt schauen wir uns das in Ruhe an. Das war halt nicht. Insofern habe ich es eigentlich nicht wirklich gelernt. Ich habe dann eben oft andere Dinge, wenn er auf Fahrräder gewartet hat irgendwo, wenn wir gerade wo, was weiß ich, gesagt haben, wir machen einen Pausentag, dann hat er oft sich um die Fahrräder gekümmert und ich habe dann eben so diese sozialen Dinge gemacht, Kontakte geknüpft, versucht E-Mails zu schreiben an Warmschauerplätze oder an Couchsurfer, genau, das habe ich dann eher gemacht, genau, oder wo wir was einkaufen und so haben wir uns das dann auch aufgeteilt, ja.
Wie ist das, wenn man 5 Jahre, 24 Stunden eigentlich fast zusammen ist, als Paar? Das würde mich jetzt interessiert, wie das funktioniert, wie gut das geht, oder redet man dann halt etappenweise nichts miteinander, oder weiß ich nicht.
Ja, man kann eh nicht immer was reden, weil man fährt ja nicht immer nebeneinander. Ja, eigentlich ist das ganz gut gegangen irgendwie, ich meine, sonst wäre es nicht, hätte es nicht funktioniert. Ja. Es war schon oft so,
es dass war der Ehevorbereitungskurs.
Naja, wir haben ja mitten auf der Reise, wir haben ja dann eigentlich gleich nach der ersten Etappe.
So,
wir
sind
ja. Ja, das, jetzt habe ich 2 Fragen offen.
Das meine war ja nur ein blöder Kommentar.
Ja. Ja, das ist wahr,
Geschichte. Wie ist es, 24 Stunden zusammen zu sein?
Ja, nein, ich glaube, man hat eigentlich auch gar nicht, müssen wir sagen, das waren so viele Extremsituationen, wo dann vielleicht Streitpunkte aufkamen, aber es war dann auch nicht die Zeit, das auszustreiten, weil man einfach in so Situationen war, wo es aber weitergehen musste. Ja? Wenn du irgendwo auf der Straße stehst, kannst du nicht lange herumstreiten, dann musst einfach das irgendwie dich zusammenraufen. Ja, das, also ich glaube, eigentlich können wir gar nicht so gut miteinander streiten.
Schifft wahrscheinlich,
ja. Und wir haben ja vorher schon zusammengearbeitet, also auch auf diesen Expeditionsreisen waren wir teilweise gemeinsam im Team. Und das, ich glaube, entweder man haltet sich aus so eng oder eben nicht, gell? Das kann man nur ausprobieren. Aber ja. Hat irgendwie ganz gut geklappt und man hat ja immer wieder Phasen, wo man eben nichts redet, wo man hintereinander fährt und das haben wir so ein bisschen ausgeglichen. Der Philipp hat mehr Gepäck gehabt und ich ein bisschen weniger und dann hat es vom Tempo auch zusammenpasst, weil irgendwie, dass man sagt, der eine muss immer warten oder so, das bringt es nicht und das haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst, dass der Philipp einfach die schweren Wassersäcke bekommen hat oder sonstiges Equipment, eben Ersatzteile und so schwere Dinge und ich eher nicht so viel, eher die voluminösen Dinge eingepackt hatte, ja.
Cool. Ich habe jetzt schon wieder die nächste Frage, aber ich weiß nicht, ob gleich bei der Elisabeth einsteigst wegen Heiraten.
Ja, das kann ich kurz fassen. Wir sind ja dann also von Addis, das habe ich schon gesagt, nach Spitzbergen geflogen und da haben wir einen Zwischenstopp gemacht in Österreich und haben uns gedacht, naja, sollen wir erst nach der Reise heiraten? Wenn wir das dann wollen, dann kann man es ja gleich machen. Und dann haben wir einen Zwischenstopp in Graz gemacht. Genau, beim Rauffliegen eigentlich schon und haben geschaut, welche Termine frei sind. Und beim Zurückfliegen waren wir dann noch einmal 14 Tage in Österreich und haben dann einfach geheiratet. Da hat sich ja vorher keiner groß einsteigern können oder viel vorbereiten können oder irgendwas. Ja, das war eigentlich. war auch relativ spontan.
Hast du irgend so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, so, ich steige jetzt nicht mehr aufs Radl?
Eigentlich nicht. Okay. Lustigerweise haben wir das, also war das so ein Ziel, das zu machen oder so ein Vorhaben und das war so stark im Kopf drinnen, dass ich das machen möchte, ja, dass ich das dann nicht so viel hinterfragt habe auf der Reise. Sicher hat es schon extreme Situationen gegeben, wo du gedacht hast, pff, jetzt schon anstrengend, aber ans Aufgeben oder Aufhören, da haben wir irgendwie, glaube ich, beide einen gewissen Ehrgeiz gehabt, dass wir das nicht in Erwägung gezogen haben. Ja, wir haben echt immer so in Extremsituationen gedacht, wie geht es weiter, wie können wir das lösen? Mhm. Aber nicht jetzt gedacht, wir steigen auch irgendwo auf einen Pritschenwagen auf und lassen uns jetzt zum nächsten Ort führen, sondern wir haben das immer irgendwie ausgestanden und versucht, Lösungen zu finden. Und weil du sagst, mit dem Pause machen und einteilen, das war eher so, dass man das manchmal gar nicht so einteilen konnte, weil es war, am Abend ist es oft so gewesen, oder am Nachmittag, wenn man schaut, wo kann man übernachten, oder auch mit Zeltplätzen und so, da waren wir schon sehr wählerisch, weil wir wollten versteckt sein, also in Afrika, da gibt es ja im Sudan, hat es keine Unterkünfte gegeben, da ist nichts. Das heißt, wir haben uns irgendwo in der Wüste einen Platz suchen müssen, wo wir gut versteckt sind, wo nicht das nächste Dorf ist. Und das war manchmal schon eine lange Suche und dann musst du einmal 2-3 Stunden länger Radl fahren, als du dir vielleicht gedacht hast, dass du möchtest. Ja. Aber ich glaube, das hat sich schon gelohnt, dass man wirklich schaut, dass man irgendwo sicher schläft, so gut man es halt bahnen kann. Gell? Also neben die Straßen hinzettelt, das hätte man nicht gemacht. Ja. Und ja, ich glaube, das war gut, da irgendwie vorsichtig zu sein auch. Ja.
Wann war es genug? Wie war das Zurückkommen? Warum seid ihr zurückgekommen? Warum seid ihr hierher zurückgekommen? Also sozusagen wieder dieses Landen in einer ganz anderen Welt mit einem anderen Tun. Wie schaut
sowas aus? Ja, es waren dann eigentlich wirklich diese 5 Jahre vorbei.
Also ich habe wirklich euren Plan abgearbeitet sozusagen.
Ja, aber die Strecke hat sich ziemlich verändert. Okay. Also wir haben schon gesagt, wir wollen die Kontinente so Nord-Süd und um Australien und in Asien, aber die genauen Strecken haben sich wirklich dann ergeben, aber um die 5 Jahre und das war dann. Und sicher hätte man so weitermachen können, aber irgendwie war dann aber Zeit für was Neues. Ich glaube, ich war dann mehr so diejenige, die gesagt hat, ich möchte eigentlich auch noch was anderes machen in meinem Leben. Der Philipp wäre vielleicht weitergefahren. Also. Ja. Aber wir haben uns dann doch geeinigt. Wir waren schon verheiratet. Ja. Haben uns zusammengerauft und gesagt, ja, wir schauen dann doch einmal wieder länger zu Hause vorbei. Genau, sind dann von Portugal heimgeradelt und ja, das war am Anfang schon irgendwie, für mich war es jetzt nicht so ein Schock oder irgendwas, weil wir wollten ja zurückkommen, also das war ja auch irgendwie, und ich habe mich auch gefreut auf gewisse Dinge, die, also was ich zum Beispiel nicht gehabt habe, war irgendwas Regelmäßiges, ja, also nicht gleich, aber nachher dann bin ich zum Beispiel eben jeden Mittwoch Yoga gegangen oder so. Das kannst du auf so einer Reise nicht, ja. So eine Reise ist, und vor allem wenn man so weiterreist, ja, wir haben ja nicht wo gelebt, sondern wir sind ja wirklich immer weitergereist, du fängst an jedem Ort immer neu an, du fängst bei jeder Übernachtung zum Beispiel, wenn du bei einer Familie übernachtest oder bei Leuten, immer neu an, deine Geschichte zu erzählen. Ja? Du kommst über einen gewissen Punkt, auch wenn du dort 3 Tage bleibst, nicht drüber. Ja? Du hast jetzt keine alten Freunde, mit denen du vielleicht schulgegangen bist oder studiert hast oder so. Dieses Vertraute, da braucht es eine Zeit, dass sich das entwickelt. Gell? Also das hast du, wenn du auf Reisen bist, nicht. Und ich habe mich ein bisschen gesehnt nach was Regelmäßigen, nach was Berechenbarem vielleicht, nach was Einschätzbarem. Vielleicht hat es ein bisschen gereicht so mit diesem viel Abenteuer und immer anders und immer neu und so. Also ich war vielleicht ein bisschen gesättigt. Also es hat mir schon gefallen, aber ich habe dann irgendwie gedacht, ich möchte gerne was. Wir wollten eigentlich auch Kinder haben. Und das habe ich mir unterwegs auch nicht vorstellen können. So, es gibt Reisende, die haben dann so zwischendurch schwuppdiwupp, kriegen sie irgendwo ein Kind. Also, da habe ich mich nicht gesehen. Ja, und dann sind wir wieder zurück und haben eben ein Buch geschrieben und Multimedia-Vorträge gemacht oder eben über die Reise einen Vortrag gemacht. Und dann ein Jahr später ist eh schon die Nathalie auf die Welt gekommen. Ja. Zuerst haben wir in Graz gewohnt, in Maria Trost, und dann, also eh fast 3 Jahre. Und dann, also es war so eine Mini-Wohnung unterm Dach mit 50 Quadratmeter. Und dann war ich zum zweiten Kind schwanger und dann haben wir schon gemerkt, irgendwie ist es doch ein bisschen eng. Auch wenn wir jetzt nicht sehr anspruchsvoll sind und eigentlich
zuerst reichen, zwei Radeln.
Ja. Aber ja, ach, diese Stoffwindeln, was, die brauchen halt dann doch ein bisschen Platz. Ja, dann haben wir uns halt umgeschaut und wir wollten, also wir haben es gern, wie soll man sagen, nicht zu flach, haben wir schon gesagt, die Berge, mhm. Das haben wir schon am Anfang gehabt, wir haben es eigentlich gern gebirgig und dann haben wir gesagt, ja, so im Norden von Graz wäre es eigentlich schön. Und dann sind wir durch Zufall da gelandet eigentlich, oder mein Radegund hat uns schon gefallen, aber eher vom Durchfahren, ja, da fährt mal durch, wenn man auf dem Schöckel geht oder fährt oder radelt oder läuft oder so. Und dann hat sich das, war da eben eine Wohnung frei. Und zuerst haben wir uns gar nicht angeschaut, weil wir wollten nicht unbedingt in einer Siedlung. Wir haben uns eher so ein kleines Häuschen im Wald erträumt. Ja? Das war. Und dann haben wir uns angeschaut und haben gesehen, es liegt am Ende der Siedlung, ganz am Ende von einer Sackgasse. Und das ist total grün. Man schaut in die grüne Wiesen und ja, das hat uns dann gefallen. Und dann sind wir einfach schwuppdiwupp da rausgezogen. Und haben uns eben auf den neuen Ort eingelassen. Und ja.
Es sind Bäume rundherum, also es ist fast ein bisschen wie im Wald.
Ja,
jetzt
ja.
Ist es nicht grün, aber.
Ja, und ich schätze das jetzt auch, dass wir eine gewisse Nachbarschaft haben mit Leuten, die uns vertraut sind und die wir mögen, wo man einen gewissen Zusammenhalt hat, wo man ein bisschen sich austauschen kann. Philipp war dann viel unterwegs, vortragmäßig, und ich war mit den Kindern auch viel allein. Da ist man irgendwie auch froh, wenn man nicht allein im Wald sitzt, in irgendeiner Hütte. Also, das hat schon was, wenn man auch Leute um sich hat. Also, bin ich sehr froh, dass sich das so ergeben hat, muss ich sagen. Also, ja. Eigentlich mag ich Menschen, ich mag beides. Ich habe total gern, weil manchmal haben mich die Leute gefragt, ja, wissen das, in Australien ist das nicht immer eintönig, ist das nicht immer der gleiche Busch? Das stimmt schon, ja, das ist eigentlich wirklich rund um den Kontinent schon ähnlich. Aber ich mag das, diese Weite, diese Eintönigkeit, wenn man sieht, ist es sowieso super. Wenn man weit sieht, meine ich, das mag ich total gern, aber ich brauche dann auch wieder Menschen und Gesellschaft und Austausch und so. Also das ist mir beim Radlfahren auch ein bisschen abgegangen, dass man sehr für sich ist, man hat viel Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, aber man braucht dann auch wieder einen Input.
Das habe ich zu Beginn gesagt, du bist auch eine mutige Frau, die in die Gemeindepolitik geht. Ich finde es ja cool, du bist irgendwie zugerast, das bin ich auch, das verbindet uns auch. Du kannst dich gut und schnell einstellen auf andere Menschen, allein durch deine Reisen. Jetzt hast du dich aber so drauf eingestellt, dass du da sogar mitbestimmen und mitgestalten möchtest. Wie ist das? Du machst das ja noch nicht lang. Also was Nein, sind so die genau. ersten Erfahrungen?
Also ich mache das noch nicht so lang, also seit März halt. Und ja, das ist ein ganz spannender, neuer Bereich, wo man auch erst reinwachsen muss, glaube ich. Also ich muss sagen, da ist man echt noch frisch nach einem halben Jahr. Ja, aber das habe ich vorher gesagt, das hat mich auch schon immer gereizt, so das Andersartige, und ich finde das irgendwie toll, dass da auch im Gemeinderat, ich meine, da kommen Leute zusammen mit ganz verschiedenen Ideen, aber man muss sich zusammenraufen. Und das hat schon was, also auch wenn da oft die Meinungen aufeinanderprallen, finde ich das sehr spannend, sich zusammenzusetzen und auch an Lösungen zu arbeiten. Ja. Und das war bei den Reisen früher auch so. Wir sind oft auf Leute gestoßen oder getroffen, bei denen wir auch, was weiß ich, dann übernachtet haben, zum Beispiel eine Truckfahrerin in Texas oder so, mit denen man sonst nie begegnet wäre. Und man hätte nicht den ganzen Abend verbracht und die hätte uns ja Lebensgeschichte erzählt und so. Und ganz ein anderes Leben, aber man kann viel mitnehmen davon. Gell? Und so ist jetzt auch meine Herangehensweise in der Gemeinde, dass hier ganz verschiedene Welten aufeinandertreffen, also verschiedene Parteien und Ideen. Und ich bin mir sicher, dass man kann was Gutes draus machen. Ja? Ja. Und ich glaube, ich bin ausdauernd und auch hartnäckig. Und
also, gute Grundvoraussetzungen.
Ja, und ja. Ich bin da ja auch so ein bisschen hineingerutscht, weil es mich, ich habe mich eigentlich für einen sicheren Schulweg eingesetzt und bin dann, habe mich bei der Volksschule eigentlich dafür eingesetzt, dass nicht alle bis zur Haustür fahren oder so. Das war so mein Beweggrund, dass ich nicht eingesehen habe, auch wenn es regnet, fahren alle bis vor die Haustür, und wenn dann ein Kind zu Fuß geht, muss es da mehr oder weniger zwischen den Autos durchschlängeln. Ja. Aber das ist ein eigenes Thema. Aber so bin ich irgendwie dann auf den Bürgermeister und auf die Gemeinde mehr gestoßen und habe mir dann gedacht, naja, wenn ich da meine Anliegen hinbringe und sage, na bitte, geht's das an oder tut's was, habe ich gemerkt, das geht nicht so schnell. Und da kann ich jetzt motschkern und irgendwie mit anderen Leuten drüber reden und irgendwie schimpfen und halt mich auch wundern, warum tut sich da nichts. Oder ich kann sagen, ich möchte eben selber da mitgestalten, mitreden und irgendwie in einem Gremium halt sein, wo man zum, die Dinge mal einbringen kann und auch dran arbeiten kann, ja, oder mitarbeiten. Und ich hoffe, dass sich das auch so entwickeln wird, dass auch dieser Wille zum Mitarbeiten angenommen wird und genau, dass ich ja wirklich was gestalten darf. Ja. Aber ich denke schon, ich freue mich schon, wenn man gewisse Themen halt einbringen kann.
Und wie ist es jetzt auf der anderen Seite, jetzt hast du den Einblick, warum dauert so lang? Das war jetzt ein erschrockener Blick.
Naja, ich sehe schon, welche Aufgabengebiete, also mir wird bewusst, wie viele Aufgabengebiete die Gemeinde hat, gell? Und nur so und so viele Leute, die an Themen arbeiten oder auch an die Verwaltung und die finanziellen Geschichten. Dass jetzt für neue kreative Projekte vielleicht auch nicht immer so der Geist da ist, wenn man jetzt schon an diesen Standardprozedere vielleicht schon ein bisschen hängt oder hakt, weil es auch Personalwechsel gibt und dann müssen die Leute erst in ihre Grundfunktionen eingearbeitet werden und dann gibt's noch keine, werden noch keine innovativen, tollen Projekte angegangen. Da, und wenn die Gemeinde dann noch nicht mit besonders viel Geld ausgestattet ist oder auch das total unsicher ist, wie viel Geld bekommt die Gemeinde im nächsten Jahr für die Projekte, ist mir schon klar, dass man nicht so ganz mutig auch das Geld raushauen kann, ja, dass man schon überlegen muss, wofür investiert man es. Aber bei manchen Dingen ist mir noch nicht ganz klar, warum es so lange dauert. Aber deswegen bin ich ja drinnen, um nachzufragen, um zu erinnern. Genau, deswegen gibt es auch diese ganzen Sitzungen. Und jetzt sind wir eine E5-Gemeinde, also da wird sich auch einiges tun. Darauf baue ich auch, dass das... dass da auch einige wirklich konkrete Projekte jetzt angegangen werden müssen, ja, wo man sich zu gewissen Maßnahmen auch bekennt und dann auch gemeinsam, also das fällt uns noch ein bisschen, dass der Gemeinderat trotz unterschiedlicher Zugänge, dass man da noch gemeinsame Ziele festlegt. Ja? Also das ist was, wo ich, man denkt, das wird im nächsten Jahr jetzt passieren.
Das heißt, wenn wir in 5 Jahren wiederkommen, dann kriegen wir die Erfahrungsberichte aus, warum die Dinge so langsam
sind. Hast du dir jetzt ein bestimmtes Ziel noch gesetzt, was du gern umsetzen oder für was du dich einsetzen möchtest in der Gemeinde?
Also mein Thema ist immer noch... oder eines meiner Lieblingsthemen ist schon die Verkehrssituation grundsätzlich. Also das war ja nur die Idee, dass man mal bei den Schulkindern anfängt, weil die ja die ersten sind, also die Kindergartenkinder gehen ja noch mit den Eltern, aber die Schulkinder sollten ja dann selbstständig ihren Weg machen, also bei den Kindern anzufangen. Aber mein Ziel ist schon, wenn ich jetzt hier alt werde, dass ich auch im Alter gemütlich durch den Ort schlendern kann und es schöne Fußwege gibt, Platzl zum Verweilen, also der Ortskern eben zum Verweilen einlädt und ein schöner Treffpunkt, ein gemütlicher Ort wird. Und ja, da gibt es noch viel zu tun. Schattige Bäume pflanzen und was man halt so machen kann. An kleinen Schritten.
Wir sind am Anfang des Jahres 2026. Bist du jemand, der sich Vorsätze macht, Valeska? Oder Ziele setzt oder irgendwie Vorhaben hat für das kommende Jahr?
Ich mache eigentlich jetzt gerade eine Ausbildung, also diese inklusive Klimaschutzakademie besuche ich. Und das möchte ich ganz gern abschließen jetzt, also im Laufe des Jahres.
Wo macht man diese Ausbildung?
Das finde ich sehr spannend. stattfinden zum Steiermarkhof. Organisiert wird es von Lebensgroß, A Tempo und das Gramm. Und die Vortragenden kommen aber vom Klimabündnis, großteils, genau, vom OBZ, Umweltbildungszentrum. Und die Idee ist, dass man dann Workshops, also auch schon in der Ausbildung gestaltet man Workshops im Tandem, also immer eine Person, die jetzt als normal eingestuft wird und eine Person, die eine Lernschwierigkeit hat. Okay. Und auch dieser Kurs ist eben inklusiv, das ist eine total spannende Erfahrung. Und genau, man erarbeitet Workshops zu Klimaschutzthemen und kann die dann für verschiedene Altersgruppen auch halten. Und das ist so mein Ziel fürs nächste Jahr, dass ich da eben meine Ausbildung fertig mache, genau, und Erfahrung sammle in dem Bereich, weil das schon grundsätzlich ein Bereich ist, den ich als total wichtig empfinde. Und da möchte ich versuchen, eben meinen ökologischen Handabdruck zu vergrößern und da vielleicht Dinge weiterzugeben, von denen ich überzeugt bin. Ja, zu schauen, ob die irgendwo bei anderen Menschen auch fruchten oder so kleine Samen zu setzen dort und da.
Das heißt, du würdest sowas dann als Trainerin anbieten und man kann das bei dir als Person buchen, als Selbstständige, oder gibt es da irgendeine Überorganisation, die das, also wenn man da jetzt heute schon Interesse dran hat, wo wendet man sich hin, wenn man zur Trainerin
kontaktieren möchte? Eigentlich ist es selbstständig geplant, wobei das jetzt auch erst der zweite Durchgang ist. Ich kann mir vorstellen, dass sich da auch noch was entwickelt, dass das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht über Lebensgroß weiter organisiert wird oder so. Also die vermitteln schon auch Workshops und Kurse, aber grundsätzlich macht man es später dann selbstständig. Ja.
Super. Klingt spannend.
Ich glaube, wir könnten noch tiefer eintauchen. Wir haben aber unsere Stunde jetzt langsam voll.
Ja, leider.
Das war doch nicht so schlimm. Es vergeht es ziemlich schnell. Also ich hätte noch ein paar Fragen zum Radfahren, aber das können wir dann später machen.
Gerne.
Wir schließen den Podcast immer mit einem Wordrap. Also ich beginne ein paar Fragen oder Sätze und du vervollständigst die bitte. Nicht schlimm. welches Land, das du bereist hast, würde dich am besten beschreiben?
Argentinien?
Weil?
Nein. Ich habe jetzt gerade an Patagonien gedacht, also so Gesamt-Patagonien. Es muss irgendwas Raues, Windiges, Kaltes sein. Spitzbergen ist halt schon, eigentlich ist es Spitzbergen.
Spitzbergen, ja, okay. Ja. Mutig ist für mich?
Neues ausprobieren.
Frauen müssen?
Lauter werden.
Ich habe auch noch eine Frage heute. Ja. Wir haben ja eine Weltpremiere, weil deine Tante oder irgendwie über deinen Mann Tante auch eine unserer mutigen Frauen ist. Und da sind wir beim Gespräch mit der Ida Hafner drauf gekommen. Ja. Was fällt dir ein, wenn ich Ida Hafner sage?
Kreativität, Musik, Kunst, Vorbild.
Wir werden die Folge verlinken.
Ja. Dein Lebensmotto lautet? Oder Leitsatz, also muss ja kein Lebensmotto sein. Vielleicht hast du einen Satz, den immer wieder, oder irgendein Spruch. Oder?
Das ist ein Spruch. Ich habe gesagt, ich darf mich nicht vorbereiten.
Vielleicht gibt es etwas, was du immer wieder sagst, zu motivieren oder so.
Oder ein Lied.
Ja, oder ein Lied.
Ein Lied. wir haben am Klo so zwei Zeichnungen hängen.
Ja. Beschreib die Zeichnungen.
Nein, und da steht ein Einspruch, steht da drauf. was willst du einmal werden? Und die Antwort ist freundlich. Mhm. Das gefällt mir zum Beispiel total gut.
Ich finde, das passt da gut zum Gespräch. Ja. Danke dir, dass du deine Türen für uns geöffnet hast.
Danke fürs Vorbeischauen.
Danke für deine Zeit.
Danke euch.
Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Wir würden uns über Rückmeldungen oder auch Empfehlungen für mutige Frauen sehr freuen.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like hier lässt.
Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Formaten, Spotify, Amazon, Google Music, natürlich auch auf unserer Website.
Wir werden auch auf FRO gesendet und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freundinnen, Vätern und Müttern, Nachbarinnen etc. von uns erzählt und uns weiterempfiehlt.
Vielen Dank.